Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken und auch ich freue mich über diese Gelegenheit, diese Einladung und Möglichkeit zu sprechen. Und wir wollen uns mit Gottes Gnade konzentrieren auf den Sieg unseres Herrn. Und ich möchte über den Sieg Jesu sprechen anhand von 5 Dingen, die in Zusammenhang mit der Verurteilung und Kreuzigung unseres Herrn zerrissen sind. Ich lese ab Matthäus 26, Vers 63. Aber Jesus schwieg stille. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Auch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünkt euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir leben ja in einer Zeit, die hat ja manch dramatische Ereignisse beobachtet. Menschen sind am Mond gelandet. Wir sind Augenzeugen geworden des Zerfalls des sowjetischen Imperiums. Aber wenn es in der Geschichte der Menschheit jemals eine dramatische Konfrontation gab, von ewiger heilsgeschichtlicher Bedeutung, dann war es dieses nächtliche Verhör, wo sich eigentlich 2 Hohepriester gegenüberstanden. Der Hohepriester nach der Ordnung Aarons und der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Der Hohepriester des Gesetzes und der Hohepriester der Verheißung. Der Hohepriester in der Kraft des Fleisches und der Hohepriester in der Kraft des unendlichen Lebens. Wie wird es ausgehen? Wir haben es gerade gelesen, Kaiphas, so hieß der damalige Hohepriester, zerriss seine Kleider. Es hat ein Amerikaner namens Earl Wingo ein Buch geschrieben über die unrechtmäßige Verurteilung Jesu Christi und hat aufgezeigt, wie bei der Verurteilung unseres Herrn das Gesetz Mose 18 Mal übertreten wurde. Es war in gewisser Hinsicht der größte Gerichtsschwindel und das überrascht ja nicht, denn wenn jemand durch das Gesetz Mose gerade hätte nicht verurteilt werden können, dann der Einzige, der jemals hier auf Erden gelebt und es gehalten hat. Und einer dieser Punkte ist der, den wir gerade gelesen haben, denn wir lesen in 3. Mose 21 im 10. Vers, wo wir das Gesetz für die Priester im Allgemeinen und den Hohepriester im Besonderen haben. Wer Hohepriester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen und dessen Hand gefüllt ist und der angezogen ist mit den heiligen Kleidern, der soll sein Haupthaar nicht wie hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen. Es war ihm ausdrücklich untersagt. Es war damals ein Ausdruck höchster Bestürzung. Der König durfte seine Kleider zerreißen, nicht der Hohepriester. Aber da hat es ja noch eine viel tiefere Bewandtnis. Denn der Hohepriester verwaltete ja all diese irdischen Opfer, Blutopfer, Schlachtopfer, die ja alle nur ein Schattenbild waren für dieses vollkommene Opferlamm, das in Jesus von Nazareth vor ihm stand. Er war der Verwalter des Gesetzes und Hebräer 7,19 sagt, das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Hebräer 10,4 sagt, es ist unmöglich, durch das Blut von Böcken und Kälbern Sünden wegzunehmen. Und die Juden beginnen ja den neuen Tag mit der Dämmerung zu zählen und in dieser selben Nacht, wo der Herr verhört wurde, an diesem Tag wurde er gekreuzigt. Und damit war das alttestamentliche Priestertum erfüllt, vorbei, und als Kaiphas seine Kleider zerriss, hat er das alttestamentliche Priestertum zerrissen, ohne sich über die Bedeutung im Klaren zu sein. Und wir haben jetzt einen neuen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, der auf ewig selig machen kann. Das Zweite, das zerriss, das kennen wir alle. Ich hoffe, wir können folgen. Ich setze einiges voraus. Die Zeit nachmittags ist vom Metabolismus die ungünstigste Zeit. Der Stoffwechsel ist im Minimum. Die Leute schlafen ein. Das passiert mir regelmäßig, wenn ich zuzuhören habe. Ich nehme an, dass es mir nicht geschieht, nachdem ich hier zu reden habe. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 51. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Wir kennen die Auslegung, dieser Vorhang, der war eine Handbreit dick, der trennte das Heiligtum vom Allerheiligtum. Und hinter diesem Vorhang durfte nur der hohe Priester am höchsten Feiertag der Juden, den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, mit dem Blut von Böcken und Kälber treten. Und damit hat der Heilige Geist gezeigt, es ist eine Trennung da. Das heißt ja, das Wort Sünde in der deutschen Sprache, der Sund, die Trennung zwischen dem heiligen Gott und seinen Geschöpfen. Und als unser Herr am Kreuz starb, verblich, da zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Nicht von unten nach oben, als könnten wir in eigener Kraft zurück. Das sind ja die Versuche der Religionen. Man versucht in eigener Kraft die Versöhnung, die Harmonie mit dem Kosmos. Und die Bibel lehrt als einziges Buch, es ist hier eine ewige Kluft zwischen den Heiligen, Gott und seinen Geschöpfen. Dieser Vorhang zerriss von oben nach unten. Gott hat es getan. Und jetzt haben wir die frohe Botschaft. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist wieder frei. Das wurde damit angezeigt. Und das ist das, was wir zu verkündigen haben, zur Zeit und zur Unzeit. Gott hat diesen ewigen Abgrund überbrückt. Wir dürfen zurückkehren in die Versöhnung mit Gott. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Der Schwärmer, der Religiöse wie der Politische, er möchte zurück zum ersten Adam, denn wir kommen alle aus dem Paradies. Wir haben die Ewigkeit in unseren Herzen, wir kommen alle von diesem ersten Adam. Und der Schwärmer, er sehnt sich nach dem Paradies und er möchte es in eigener Kraft zurück zum ersten Adam. Und der Weg ins Paradies ist verschlossen, er geht nur über Golgatha und deswegen nennt Paulus Jesus den letzten Adam. Der Weg ins Paradies geht nur über den letzten Adam, nicht zurück zum ersten Adam. Und während die Menschen vom Himmel sprachen, sind sie dabei in die Hölle gestürzt. Das kann man aus der Geschichte lernen. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, ich schließe mich hier mit ein. Es soll uns neu Mut machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir lesen Hebräer 10, Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, Hebräer 10, Vers 19, durch das Blut Jesu, also durch stellvertretende Gerechtigkeit, nicht in eigener Kraft, die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, welches uns bereitet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigen Herzen. Hier haben wir in gewisser Hinsicht in anderer Weise diesen dreifachen Eingang, der ja im Alten Testament existierte, der Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligtum. Und deswegen sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, er ist dieser lebendige Weg. Weil wir diese Freiheit haben, er hat in uns bereit, dass einen neuen lebendigen Weg, lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, das, was das Vorrecht war eines einzigen Menschen, aus einem einzigen Volk, aus einem einzigen Stamm, aus einer einzigen Familie, an einem einzigen Tag, bei einer einzigen Gelegenheit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, an diesem höchsten Feiertag, den Yom Kippur, darf seit Golgatha jedes Kind Gottes zu jeder Zeit. So gewaltig ist der Sieg Jesu und so einmalig ist das, was er für uns getan hat. Wenn man Israel besucht, dann besucht man natürlich auch ihre heiligste Stätte, die Klagemauer. Es ist ergreifend, den Eifer, die Inbrunst, wie sie in aller Früh oft aufstehen, beten. Und man muss sagen, sie haben Eifer um Gott. Aber erschreckt nicht, wenn ich das jetzt sage, sie haben keinen Zugang zu ihm. Denn der Gott der Bibel ist heilig und man kann sich ihm nur über das Blut nahen. Immer noch ist dieser Vorhang vor ihrem Herzen, der bekanntlich nur in Christus abgetan wird, wie der 2. Korintherbrief im 3. Kapitel sagt. Und jetzt durften die über diesen Weg des Blutes die Juden ja nur an einer einzigen Stelle opfern. Das war der Tempelberg und der Berg Moria. Wir wissen wahrscheinlich, dieser Berg Moria ist zweimal in der Bibel erwähnt. Das erste Mal 1. Mose 22, wo Gott zu Abraham sagt, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn mir auf dem Berg Moria. Und dann steht, das war also die Stätte, wo der Isaak geopfert werden sollte, und dann steht dieses Wort Moria nur noch ein einziges Mal. Ich nehme an, viele kennen das, 2. Chroniker 3, Vers 1. Wo es heißt, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Da stand dann der Tempel, da stand dann der Brandopferaltar. Und jetzt durfte eben Israel, durften die Juden nur an dieser einzigen Stätte opfern. Ich greife einen von mehreren Versen heraus, 5. Mose 12, Vers 13, wo es heißt, hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jeder Stätte opferst, die du siehst. Der Gott der Bibel ist nicht liberal. Sondern an der Stätte, die der Herr wählt, in einer deiner Stämme, da sollst du dein Brandopfer opfern und alles tun, was ich dir gebiete. Und das war dieser Berg Moria, das war dieser Tempelberg, und der hat drei Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand. Bethesda, Gareb, Golgatha. Auf einen Ausläufer des Tempelberges vor fast genau 2 Jahrtausenden wurde die Sünde dieser Welt gesühnt, wurde das vollkommene Opfer gebracht. Dann ging an diesem Unglückstag der Juden, den 9. Tag des Monats Av, der Tisha B'Av, das war irgendwann im August des Jahres 70 nach Christus, der Tempel in Flammen auf. Dann wurde der Brandopferaltar zerstört. Und jetzt haben sie keine Stätte mehr, wo sie opfern können. Das hat der Dave Hunt heute Morgen aufgezeigt, in Erfüllung von Hosea 3, die Verse 4 und 5. Israel wird lange Zeit sein, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod, ohne König. Die einzige Religion, die kein Priestertum hat, sie haben Eifer um Gott, aber sie haben keinen Zugang zu ihm. Der Zugang ist über das Blut Jesu Christi, aber er ist immer noch der verworfene Messias. Und es wird dieser Tag kommen, wann diese Decke abgenommen wird in Jesus Christus. Und dann zerreißt auch dieser Vorhang, mit dem laut Jesaja 25 die ganze Welt, die ganze Menschheit zugedeckt ist, dass sie nicht sehen kann die Herrlichkeit des Evangeliums von Jesus Christus im Angesicht Gottes. Das Dritte, das zerriss, das lesen wir im nächsten Vers, Matthäus 27, Vers 53, da heißt es, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Erde erbebte. Dass da ein Erdbeben war, steht nur bei Matthäus. Es steht nicht bei Markus, es steht nicht bei Lukas, es steht nicht bei Johannes. Das überrascht auch nicht, denn wir wissen, Matthäus ist das Evangelium für die Juden. Und ich habe mir das erzählen lassen, ich selber habe nie ein Erdbeben erlebt, aber Leute, die das erlebt haben, es ist eine absolute Erschütterung. Alles, worauf man sich gründet, wird einen schlagartig weggenommen. Man erfährt seine absolute Hilflosigkeit, vielleicht selten physisch so deutlich wie bei so einem Ereignis eines Erdbebens. Und all das, worauf sich die Juden verlassen konnten, das Gesetz und den Tempel und die Opfer und die Priester, ja alles weggenommen, alles erschüttert. Die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und da gibt es ganz sicher verschiedene Auslegungen über dieses Zerreißen der Felsen. Aber weil wir den Blickwinkel haben, Sieg Jesu, wollen wir es jetzt von dieser Perspektive aufzeigen. Der Fels ist in der Bibel im Sichtbaren sehr oft ein Abbild für eine unsichtbare Wirklichkeit, für eine unsichtbare Größe, sei es Gott oder der Abgott. 5. Mose 32, Vers 18. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Hier ist der Fels ein Bild für den wahren Gott. Aber Vers 31, denn unser Feinde Fels ist nicht wie unser Fels, so müssen sie selber urteilen. Und dann besonders Vers 37, und er wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten? Hier der Fels ein Bild für den falschen Gott, für den Abgott, für den Götzen, für die Mächte der Finsternis. Und so wollen wir das hier jetzt auslegen, die Felsen zerrissen. Die Mächte der Finsternis sind am Kreuz von Golgatha besiegt worden. Diese Mächte, die zum Teil vor unseren Augen die Menschen durch Sünde, durch Droge zerstören. Wie der Prophet Jesaja klagt, du lässt uns vergehen in der Gewalt unserer Schuld. Diese Felsen sind zerrissen. Und wir kennen ja diesen großen Siegesvers aus Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Fürsten und Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und hat es öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Die Felsen sind zerrissen. Hier hat es noch einen interessanten Gedanken. Dieses griechische Wort entkleidet, dieses apekdyomai, das heißt wörtlich entblößt. Und die Rache Satans besteht darin, dass er die Geschöpfe Gottes entblößt. Denn Gott hat nach dem Sündenfall zugedeckt und heute wird man immer mehr aufgedeckt. Und daran kann man leider auch sehen, wie die Finsternis um sich greift. Das sind die klassischen Symptome der Finsternis, wenn sich Leute öffentlich nackt zeigen. Der Gadarener, der lief nackt herum, der war besessen. Der Jesus sagt, sieh, ich komme wie ein Dieb, selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat, dass er nicht nackt wandle, man seine Blöße sehe. Ist natürlich geistlich gemeint, aber in dem Maße, wie die Finsternis um sich greift, wird das heute immer offensichtlicher. Wir sind dank dieses Sodoms und Gomorras im Sichtbaren entblößt. Wir sind entblößt in unserer Seele durch die Gruppendynamik, durch diese Talkshows mit den geistigen oder seelischen Striptease. Und wir sind entblößt bis in unsere frommen Kreise in übertragener Weise hinein. Denn liebe Freunde, das ist jetzt fast ein anderes Thema, dieses Fallen auf den Rücken. Das ist vor Gott Aufdeckung der Blöße. Und deswegen durfte der Altar, so lesen wir in 2. Mose 26, nicht auf Stufen errichtet werden, dass wenn du hinaufsteigst, so eben nicht deine Blöße aufgedeckt wird. Das kennt die Bibel nur zum Gericht, dieses Fallen auf den Rücken. Gibt es auch in frommen Kreisen? Kann man so verführt sein? Ja, denken wir an Offenbarung 3, Vers 17. Du sagst, und das ist ja eine echte Gemeinde Laodicea, ist ein goldener Leuchter der Stellung nach. Du sagst, ich bin reich, ich bin satt, ich bedarf nichts und weiß nicht, dass du bist blind, arm, jämmerlich, bloß, elend, Gymnos, bloß, nackt, entblößt. Aber jetzt kommen wir fast wieder in diesen negativen Trend. Wir wollen ja heute, haben wir gestern Abend verheißen, positiv sein. Wir halten fest am Sieg Jesu. Diese Mächte sind besiegt. Sie sind in der unsichtbaren Welt entblößt worden, wenn man das so sagen darf. Und wir glauben, das, was geschrieben steht, 1. Johannes 4, Vers 4, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und laut Psalm 118 singt man mit Freuden vom Sieg des Herrn in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Unser Herr ist und bleibt der Sieger. Der vierte Punkt, das lesen wir wiederum im selben Vers, Matthäus 27, Vers 53. Er steht hier nicht wörtlich zerrissen, es steht wörtlich geöffnet. Können wir noch folgen? Ich packe ja relativ viel hinein. Mein Schlüsselsatz lautet, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt, ja. Und ich hoffe, ihr seid noch dabei, aber es ist relativ viel. Ich setze doch manches voraus. Matthäus 27, Vers 53, Vers 52 noch. Und die Gräber taten sich auf und standen auf, viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Auspunkt. Nach seiner Auferstehung, denn der Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist nämlich der Erstgeborene in der Hinsicht, dass er den Auferstehungsleib hatte, weil alle anderen, die auferweckt wurden, vorher sind wieder gestorben. Die Gräber taten sich auf, jetzt von diesem Blickwinkel, die Gräber zerrissen. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist vom Sichtbaren her vordergründig das Gewaltigste. Denn der Tod ist eine Großmacht. Ihn nennt die Bibel den letzten Feind. Der Tod ist schrecklich, der Tod ist grausam, der Tod ist entstellend, der Tod ist ein Gericht. Der Tod ist die große Einbahnstraße. Und von daher sind es die gewaltigsten Worte in der Geschichte der Menschheit durch den Korridor der Jahrtausende, was wir gerade vorhin gelesen haben, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich sterben. Wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Das sind vordergründig die gewaltigsten Worte. Liebe Geschwister, ist uns bewusst, womit das erste Buch der Bibel aufhört? Das Buch Genesis, so heißt es auf Griechisch, und das heißt die Anfänge. Und es war alles schön, es war alles vollkommen, es war alles gut, es war sehr gut. Es war eine einmalige Schöpfung, muss traumhaft gewesen sein. Und dann kommt diese Macht der Sünde hinein, diese Großmacht der Sünde, es beginnt der Prozess des Todes. Und womit hört dieses Buch der Anfänge, das Buch Genesis, das erste Buch der Bibel auf? Laut Kapitel 50, Vers 26, endet es mit einem Sarg. Und Josef war 110 Jahre alt, als er starb, und man salbte ihn und legt ihn in einen Sarg in Ägyptenland. Das ist die Endstation. Deine und meine zukünftige Adresse, der Sarg, der Friedhof. Und ohne die Auferstehungshoffnung dieser Planet ein kosmischer Friedhof. Ein planetarisches Leichenschauhaus, angefüllt mit Hekatomben, mit Millionen, mit Milliarden von Leichen. Und das letzte Buch der Bibel beginnt mit dem, der den Sarg überwunden hat. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Und das ist einer der vielen Gründe, was ja auch Dave Hunt versucht aufzuzeigen, warum die Bibel so ein einmaliges Buch ist. Welch eine wunderbare Einheit, welch eine wunderbare Harmonie und Zusammenfassung vom ersten bis zum letzten Buch. Der Tod ist überwunden. Es wird berichtet, dass bei dieser Rückflutung von dem Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja diese berühmte Rollbahn, wie da ein LKW-Fahrer gefahren ist, stundenlang. Das sind ja riesige Weiten. Und links und rechts brannten die Fackeln menschlichen Größenwahns in Form von zerstörten LKWs und Panzern und Autos und Häusern. Es war ein Bild des Todes und der Verwüstung. Und dieser LKW-Fahrer saß mit verbittertem Gesicht hinter dem Lenkrad. Und neben ihm saß ein gläubiger Mann. Und er las 1. Korinther 15, die Verse 51 und folgende, denn dies Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche wird anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche wird anziehen, die Unsterblichkeit, dann, nicht jetzt, das ist noch zukünftig, wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst, deswegen lebt der Schwärmer im Vorgriff, er möchte jetzt schon gesund sein. Er möchte jetzt schon die Hochzeit des Lammes haben. Er möchte jetzt schon den Zustand, wo kein Schmerz, kein Leid mehr ist, wo man dann alle Tränen abwischt. Er nimmt die Haushaltungen, die Zeitmaße Gottes voraus. Er feiert Hochzeit vor der Hochzeit. Wie nennt man das? Das nennt man Unzucht. Das ist der Geist dieser Tage. Es gibt Leute, die reden so viel von Zeichen, Wundern. Ich habe mehrmals schon gesagt, wenn es so weitergeht, wird das größte Wunder in unseren Tagen sein, wenn ein Pärchen noch rein zum Traualtar kommt. Die müssen wir in Spiritus setzen. Ihr seid lebende Fossilien. Ihr seid ein Wunder. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehende Unverweslichkeit, die Sterbliche anziehende Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden. Dies Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und dann sagte dieser LKW-Fahrer, in Anblick all dieser Verwüstung, o ihr Christen, ihr seid reich. Wir haben eine einmalige Hoffnung, eine einmalige Zukunft. Das fünfte, das zerriss, ist, und das steht wiederum nicht so in dieser Form, Der Schuldbrief ist zerrissen. Kolosser 2, Vers 14. Also der Hohepriester zerriss seine Kleider, der Vorhang zerriss, die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und jetzt kommen wir zu dem Schuldbrief. Kolosser 2, Vers 14. Getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war, und hat ihn durch die Satzungen, der wider uns war und durch die Satzungen gegen uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet. Zur Zeit der römischen Cäsaren war die Buchführung noch etwas einfacher. Wenn man da im Gefängnis saß, da war an der Gefängnistür angenagelt, warum man vor Cäsar schuldig war. Das war der sogenannte Schuldbrief. Und wenn man seine Schuld abgesessen, bezahlt, beglichen oder sonst wie hatte, dann wurde dieser Schuldbrief durchgestrichen und da wurde ein Wort darüber geschrieben und das ist ebenfalls heute schon mehrmals erwähnt, ausgeführt worden, dieses Wort Tetelestai. Es ist vollbracht. Und das war ein Rechtsbegriff aus der damaligen Rechtsprechung. Man hat in Ägypten so ein Anwaltsbüro ausgegraben und da gab es jede Menge Rechnungen und Verträge. Es hat ja unser Bruder das schon angedeutet. Und dann war immer da so dieser Stempel der Tetelestai. Bezahlt, getilgt, erledigt. Und das war das letzte Wort Jesu, das letzte Wort unseres Herrn vom Kreuz. Alles bezahlt. Alles getilgt. Und liebe Geschwister, das ist vom Unsichtbaren her das Allerwichtigste. Oh, es mag eindrücklich sein, wenn ein Lahmer geheilt wird, wenn ein Blinder sehend wird. Aber vom Standpunkt der Ewigkeit, der ewigen Werte, ist das größte Wunder, Vergebung der Sünden zu haben. Und der Mensch, der weiß, über meinem Leben steht, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt, das ist das reichste aller Geschöpfe. Wir kennen doch die Geschichte von diesen Gelähmten. Wir lesen das in Matthäus 9, wo der in der Synagoge zu Kapernaum vor Jesu Füßen runtergelassen wird. Und da würden wir sagen, vom Sichtbaren her, wenn der wieder gehen kann, das ist das Einmaligste, das ist ein großes Wunder, da müssten wir sofort irgendwie groß darüber berichten. Was sagt der Herr als erstes? Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Und in dieser Zeit, wodurch die Macht des Auges und die Diktat des Auges, das Sichtbare, das Vordergründige, so wichtig geworden ist, obwohl es immer nur das Vorletzte, nicht das Letzte ist. Obwohl 2. Korinther 4 sagt, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Vergebung der Sünden zu haben, ist tausendmal wichtiger als irgendetwas in der sichtbaren Welt. Das ist das größte Wunder. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, liebe Geschwister, dass ihr diese Gewissheit habt. Ich werde nicht vergessen, wie mir ein junger Österreicher erzählte, wie er da zum Glauben kam. Ich bin ja Wiener, wir sind damals durch Operation Mobilisation zum Glauben gekommen. Und er war ein eifriger Katholik und er sagte, als er diese Menschen sah, merkte er, die sind erlöst. Die haben das, was ich eigentlich versuche, irgendwie zu erreichen, aber es kann ja niemand wirklich wissen. Da ist ja fast ein Bann auf diesen armen Menschen, weil als die Gegenreformation begann, im Jahre 1545, zu Trient, da hat ja dann Rom diese Anathemas, diese verflucht ist, niedergelegt und mit echt katholischer Bescheidenheit mehr als 100 Anathemas auf die andersdenkenden Protestanten, Reformierten, Ketzer losgelassen. Und da lautet eines dieses Anathemas, verflucht ist, wer da sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Es ist eines der antichristlichsten Sätze, die man jemals geprägt hat und Rom hat nie widerrufen, Rom kann nicht widerrufen, es ist ja unfehlbar. Und da werde ich nicht vergessen, wie dieser junge Mann mir sagte, da hat er sich hingekniet, und hat zu Gott gesagt, ich will jetzt nicht von meinen Knien aufstehen, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und als er sich von seinen Knien erhob, wusste er, dass seine Sündenschuld getilgt ist. Er glaubte nicht an die billige Gnade, er glaubte an die teure Gnade. Er hat diese Sache nicht leicht genommen. Es sagte mal ein bekehrter Priester, ein bekehrter Jesuit, Louis Patrosa, er sagte, ihr Protestanten, ihr wisst nicht, welch ein Vorrecht ihr habt, dass man euch verkündigt, dass es Vergebung der Sünden gibt. Das wird in diesen Landstrichen nicht verkündigt. Es ist nun so tragisch zu sehen, und das knüpft zum Teil an, und das, was gestern Abend gesagt wurde, wie viele dieses Vorrecht für das Linsengericht einer falschen Einheit verschleudern. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. So läuft es heute. Du bist Ehebrecher, du bist homosexuell, ist kein Problem. Deutschland hatte die Rheinische Kirche bereits gestattet, homosexuelle Paare dürfen gesegnet werden. Nicht getraut, aber wer weiß da den Unterschied? Es erinnert an Maleache, ich will verfluchen euren Segen, weil ihr es nicht zu Herzen nehmen wollt, so sagt uns der Prophet Maleache. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Die teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Es hat Gott das Blut seines Sohnes gekostet. Der Schuldbrief ist zerrissen. Es hat mal Francis Schäfer gesagt, wir müssten uns vorstellen, wir hätten so ein unsichtbares Tonbandgerät. Heute würde man sagen, Videorekorder, das war damals noch nicht so aktuell, um den Hals hängen. Es ist alles aufgezeichnet. Und am Tage des Gerichts wird sozusagen das in Gang gesetzt und jetzt ist alles da. Liebe Freunde, als am 9. November die Mauer niederkam, im Jahre 1989 in Berlin, und dann auch die Auflösung der Stasi war und man Einblick nehmen durfte in die Stasi-Akten. Und es wurde mir gesagt, übrigens, für mich gibt es auch oder über mich gibt es auch eine Stasi-Akte. Bin noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen, in diesen Codex Alexandrinus. Würde mich sehr interessieren, was da steht. Und da haben mir die Geschwister erzählt, da waren gewöhnlich zwei Reaktionen, die die Gelegenheit hatten, da hineinzuschauen. Sie waren erstens darüber schockiert, wer alle ein Verräter war und zweitens, was die Stasi alles wusste. Und das ist ein schwaches Bild für die unsichtbare Wirklichkeit. Es ist alles registriert. Es ist alles aufgezeichnet. Kein Mensch ist vor Gott ohne Schuld. Jeder Mensch hat diesen Schuldbrief. Und dass der ausgetilgt wird, das ist das größte Geschenk. Und ich darf das ja hier so sagen, wir sind uns dessen ohnehin auch bewusst. Es steht hier nicht, er hat ihn an die Kirchentür geheftet. Es ist gut, in die Kirche zu gehen, in die Freikirche oder ich weiß nicht wohin, aber das rettet nicht. Er hat ihn an das Kreuz geheftet. Dort ist das Blut unseres Herrn geflossen und dort ist die Sündenschuld getilgt worden. Selig der Mensch, der wissen darf, wie der Liederdichter sagt, bis zum Sterben kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und das ist unser Wunsch. Wir können ja noch viele Dinge sagen. Die Prophetie ist faszinierend. Alle Einzelheiten, soweit man das ausloten kann. Aber was nützt das, wenn wir nicht Heilsgewissheit, wenn wir nicht die Gewissheit der Vergebung haben? Das ist das Allerwichtigste, dass ihr das mitnehmt und dass ihr das wisst, dass wenn ich sterbe, weiß, wohin die Reise geht. Fünf Dinge sind zerrissen. Ich bündle zusammen. Hängen auch miteinander zusammen. Der Hohepriester Kaiphas zerriss seine Kleider. Das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Wir haben jetzt den neuen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, in der Kraft des ewigen Lebens. Es zerriss der Vorhang, diese Trennmauer zwischen den heiligen Gott und seinen Geschöpfen, er zerriss von oben nach unten. Gott hat es getan, ihm sei alle Ehre. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Nochmals, das muss unsere Botschaft sein. Ich schließe mich hier ein zur Zeit und zur Unzeit. Lasset euch versöhnen mit Gott. Er hat alles getan. Wir dürfen in seine heilige Gegenwart zurückkommen durch das Blut Jesu, diesen neuen lebendigen Weg. Es zerrissen die Felsen, diese Mächte der Finsternis, die Menschen zerstören, in der Macht der Sünde untergehen lassen. Der Teufel ist besiegt, der Herr Jesus ist der Sieger. Es taten sich die Gräber auf, wenn man so will, das Totenreich ist zerrissen. Und für uns persönlich das Allerwichtigste, der Schuldbrief ist zerrissen. Ich habe noch zwei Gedanken zum Abschluss. 3. Mose 10, da lesen wir etwas Ähnliches. Da haben wir die Geschichte in Vers 6 von Nadab und Abihu. Kapitel 10, Vers 1, die bringen ein fremdes Feuer in die Gegenwart Gottes und da geht Feuer von Gott aus und verzehrt sie. Und das war ja ein erschütterndes Ereignis für den Vater Aaron, zwei seiner Söhne, Nadab und Abihu, sterben zu sehen. Und dann sagt eben sein Bruder Mose zu ihm und seinen Neffen Eliaser und Itamar in Vers 6, ihr sollt euer Haupthaar nicht wie hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen. Da sind wir wieder bei diesem ersten Punkt. Der Hohepriester durfte seine Kleider nicht zerreißen, dass er nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Und schaut, indem der Hohepriester seine Kleider zerriss. Der Hohepriester hatte den Auftrag, das Volk mit Gott zu versöhnen. Er hätte es eigentlich sein müssen, der sagen müsste, sieh, das ist Gottes Lamm, das ist unser Erlöser, das ist unser Messias. Indem er die Kleider zerriss, hat er den Zorn, das Gericht über das Volk gebracht. Er hat das Gegenteil getan von dem, wozu er berufen ist. Und heute geschieht das immer mehr, wenn man da sieht, was da manchmal Bischöfe, oder jetzt haben wir in Deutschland auch zwei Bischöfinnen und eine ist schlimmer als die andere, was die da mit Feminismus absegnen in Sachen Homosexualität und Perversionen und Blut Jesu. Es ist schrecklich. Bringen das Volk Gottes oder bringen die nach außen hin sogenannten Christen ins Gericht. Nichts Neues unter der Sonne. Er soll seine Kleider nicht zerreißen, dass er nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasset aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Naja, liebe Geschwister, und der Zorn Gottes, das Feuer Gottes hat ja am heftigsten gelodert am Kreuz von Golgatha. Und da geschieht dann auch die große Umkehr. Auch dieser Vers wurde heute Vormittag schon zitiert. Bei diesen letzten Ereignissen, Sacharja 12, ich will alle Völker gegen Jerusalem versammeln. Ich mache Jerusalem zum Lastern für alle Völker, Verse 2 und 3 und dann Vers 10. Aber über das Haus Davids und die Bürger Jerusalems will ich, und da spricht ja Jehova oder Jahwe selber, will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden weinen, wie man weint um den Erstgeborenen. Da wird dann dieser Überrest Israels Buße tun. Dann wird diese Decke von ihren Herzen weggenommen. Dieser Vorhang, der am Kreuz von Golgatha zerriss. Und das ist genau das, liebe Geschwister, was der Geist Gottes bewirkt. Wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Und im Prinzip war in gewisser Hinsicht genauso meine Bekehrung, als dieser Mann George Werver radikale Hingabe predigte, um dann zu Bekehrung aufrief und dann kam ich auf einmal etwas in die Gegenwart Gottes und erkannte mein Auge den, der meine Sünde durchbohrt hat. Es war auf geistlicher Ebene buchstäblich so. Und mir war nur noch zum Weinen zumute, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und der letzte Punkt, der ist mir besonders kostbar. Wenn der Hohepriester und die Priester im Tempel ihren Dienst ausgerichtet hatten oder taten, dann konnten sie sich nie hinsetzen. Es wurde dieser ganze Tempeldienst stehend getan. Es gab auch keine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Da war ja der Räucheraltar, da war der Leuchter, da waren die Schaubrottische. Wenn, dann wäre es nur gewesen der Gnadenthron, aber das war ja undenkbar, das war ja die Gegenwart Gottes. Und damit war angezeigt, das Werk ist nicht vollbracht. Solange ich hier stehe und mich nicht hingesetzt habe, ist mein Teil hier nicht abgeschlossen. Und genau diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf, in Hebräer 10, Vers 11, und sagt, ein jeglicher Priester ist eingesetzt, wörtlich histamai steht. Die Elberfelder sagt es auch so wörtlich. steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Seht ihr diesen Gedanken? Er steht, er muss die Opfer immer wiederholen und sie können die Sünden nicht wegnehmen. Das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Da steht im Griechischen das gleiche Wort, dieses Teleo, hier in Negation, konnte nichts vollenden, wo der Herr dann sagt, es ist Tetelestai, es ist vollbracht. Dieser aber, jetzt kommt unser Hohepriester, Vers 12, hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt. Warum? Es ist vollbracht, es ist alles getan. Das ist die frohe Botschaft. Deswegen gibt es Gewissheit der Erlösung. Ich hatte jetzt gerade in Indien mehr oder weniger eine Debatte mit einem lieben Bruder, kennen uns schon viele Jahre, ist auch etwas offen für die Schwärmer und in Indien auch wegen dieser Verfolgungssituation, das sind dann Katholiken und Protestanten, auch Evangelikale, so näher zusammengerückt und da glaubte, da hat es viele gute Christen in der katholischen Kirche. Nun, das letzte Urteil hat natürlich Gott, aber ich habe immer meine großen Fragezeichen, auch aus meiner eigenen Biografie her. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, die haben einen anderen Hohepriester. Ja, wieso? Dann habe ich ihm diese Punkte erklärt. Denn laut katholischer Messe, bei diesem Messopfer, muss ja durch die Formel des Priesters, wenn er diese Einsetzungsformel sagt, hoc meus corpus enim, dies ist mein Leib, und übrigens, das ist jetzt kein Witz, das Wort Hokus Pokus kommt von dieser Einsetzungsformel, und es ist auch ein Hokus Pokus, muss Jesus vom Thron Gottes in die Hoste hinein. Damit ist das Opfer nicht vollbracht. Er wird immer wieder neu geopfert. Er darf gar nicht sitzen bleiben. Man rechnet aus, mit all diesen Messopfertischen der katholischen Kirche weltweit wird Jesus pro Jahr 120 Millionen Mal geopfert. Und deswegen haben sie immer noch dieses sich abmühen und dieser blutende Jesus, der immer noch leidet, diese Blutstigmata, die ja mit Franz von Assisi begannen und der für viele Evangelikale inzwischen auch ein leuchtendes Vorbild geworden ist. Es ist Gott ein Gräuel. Dieser Jesus wird immer noch geopfert, er muss immer noch bluten, er muss immer noch leiden. Es ist ein anderer Jesus. Und von daher, wenn ich sehe, wie heute die Evangelikalen die katholische Kirche umarmen, bis hin zur Abendmahlsgemeinschaft, sie beweisen damit, dass sie keine Ahnung haben von den wahren geistlichen Zusammenhängen. Es ist vollbracht, unser Hohepriester sitzt und den genau gleichen Gedanken lesen wir in Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er hat vollbracht die Reinigung der Sünden, er hat sich gesetzt, alles bezahlt. Es ist vollbracht, alle Schuld beglichen, deswegen, weil ein anderer alles bezahlt hat, gibt es dieses größte Wunder, die Gewissheit der Vergebung, die Vergebung der Schuld und Sünde, alles bezahlt durch den Herrn der Herrlichkeit, durch den Sieg Jesu, der alles für uns getan und vollbracht hat.